Wenn ich ein gutes S- und U-Bahn-Angebot habe oder auch Straßenbahn und ich weiß, die fahren alle 10 Minuten, dann mache ich mir keine Gedanken, wann muss ich fahren, sondern ich gehe einfach los und weiß, ich warte vielleicht 3 oder 4 Minuten. Muss ich 20 Minuten warten, dann wird es schon unattraktiv. Und das ist natürlich dann in den größeren Städten, da brauche ich auch kein Auto, weil ich weiß, ich kann sehr schnell überall hinkommen.
Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist das Nebelhorn, der Podcast der Scientists for Future in Hamburg. Ich bin Pascal und leite euch durch die heutige Folge. Heute geht es um das Thema kommunale Verkehrspolitik. Dazu spreche ich mit dem Bürgermeister der Stadt Geesthacht, Olaf Schulze. Moin Olaf, stell dich am besten einmal selbst vor und erzähle unseren Hörerinnen und Hörern, wie dein Alltag als Bürgermeister so aussieht.
Ja, moin erstmal. Arbeitsalltag kann man sehr breit beschreiben. Also es gibt jetzt nicht den Tradition oder den wiederkehrenden Arbeitsalltag. Es ist natürlich so, dass man oftmals erstmal ins Büro kommt, sich Dinge vornimmt, die man dann abarbeiten will, auch ab und zu bestimmte Meetings hat. Oftmals kommt dann allerdings immer noch kurzfristig was dazwischen, dass dann noch jemand was braucht, irgendwelche Unterschriften oder, aber oftmals ist es dann so, wir haben zum Beispiel dienstags immer eine Fachbereichsleiterrunde, wo die Fachbereichsleitungen sich treffen, wo wir uns austauschen, was liegt an, was muss geklärt werden. Dann ist es häufig so, dass ich bei Presseveranstaltungen bin, wir uns irgendwie treffen, um dann auch neue Projekte vorzustellen. Dann oftmals abends dann Ausschusssitzung, wo wir mit der Politik zusammensitzen und dort unsere Projekte vorstellen beziehungsweise die Anträge abarbeiten, die aus der Politik kommen. Deswegen ist es auch häufig so, dass man dann bis abends arbeitet und nicht so einen geregelten Tag hat, dass man sagen kann, man kann um 16 Uhr nach Hause gehen, sondern der fängt meistens in der Regel morgens um 8:30, 9 an und geht abends auch so bis 9 Uhr. Und am Wochenende hat man halt dann auch immer noch mal Veranstaltungen, wo man hingeht und wo man dann auch Grußworte spricht und ähnliches. Mhm. Also ist doch ein sehr buntes, vielfältiges Programm als Bürgermeister.
Okay, das klingt ja nicht gerade nach so dem modernen, familienfreundlichen Arbeitsablauf beziehungsweise Arbeitstag, dass man sagt, okay, in der Zeit, in der die Kinder irgendwie unterwegs sind, in der Schule, im Kindergarten oder wo auch immer.
Nee, das ist so. Also man muss schon gucken, dass man das Familienleben dann da so mit einbaut und dann drumherum teilweise baut. Also es ist nicht so, dass man wirklich einen geregelten Arbeitstag hat und sagen kann, ja, dann bin ich immer zu Hause oder das ist völlig unterschiedlich.
Genau, und dann dauert es eben auch mal länger.
Ja, genau.
Dann würde ich gerne wissen, wie ist dein persönliches Verhältnis zu den verschiedenen Verkehrsmitteln, die es so gibt?
Also ich selber fahre natürlich auch Auto, gerade auch längere Strecken oder wenn es weiter weg ist, dann nehme ich überwiegend das Auto, nutze, wenn ich zum Beispiel nach Berlin fahre, allerdings dann auch gerne die Bahn, weil das für uns natürlich von Geesthacht aus auch ganz gut ist. Entweder fährt man nach Büchen und kann mit dem EC nach Berlin fahren oder man fährt zum Hauptbahnhof und kann dann von dort aus mit der Bahn fahren. Also wenn man direkte Anschlüsse hat, nehme ich sehr gerne die Bahn, sonst das Auto. In Geesthacht selber versuche ich auch viel mit dem Fahrrad zu machen, so dass ich jetzt habe meinen Weg zur Arbeit sind so rund 6 Kilometer. Das ist dann auch schön, wenn man an der Elbe dann so fahren kann, ist das doch ganz nett, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und hier in Geesthacht selber kann man auch viel mit dem Fahrrad machen. Also ich nutze Autobahn, Fahrrad, gehe auch in Teilen zu Fuß. Was ich weniger nutze, ist die Busverbindung. Das ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt.
Das ist ja auch tatsächlich eine Besonderheit von dieser Stadt. Es ist eine relativ große Stadt. Dafür, dass sie keinen Bahnanschluss hat momentan.
Also ich glaube, wir sind einer der wenigen Städte mit über 33.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die keinen Bahnanschluss haben. Deswegen ist das ja auch im Moment unsere Forderung oder schon seit mehreren Jahren, dass die Stadt Gesach dann auch einen Bahnanschluss bekommt. Wichtig wäre natürlich auch dieser Bahnanschluss, wenn wir direkt zum Hamburger Hauptbahnhof fahren könnten, weil natürlich viele Menschen in Hamburg arbeiten, im Hauptbahnhof sonst auch umsteigen können. Und so eine Direktverbindung ist halt immer etwas besser, als wenn ich noch 3-4 Mal umsteigen muss. Es ist ja so, umso einfacher es ist, umso eher steigen die Menschen natürlich auch vom Auto um auf den ÖPNV. Mhm. Und umso weniger Umsteige nötig sind, umso besser und attraktiver wird's.
Auf das Thema Bahn kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen. Ja. In den Medien stand schon mal relativ präsent, in den Lokalmedien, Gesach ist eine Fahrradstadt. Wie siehst du das?
Das ist so, dass wir eine Fahrradstadt sind. Wir haben jetzt zweimal hintereinander, sind wir die fahrradfreundlichste Stadt in Schleswig-Holstein in unserer Größenordnung geworden. Das freut uns natürlich. Wir sind beim Stadtradeln auch immer recht aktiv und gibt viele Menschen, die jetzt beim Stadtradeln mitmachen. Auch wir sind jetzt im 9. Jahr gewesen, dass wir es zum 9. Mal mitgemacht haben, das Stadtradeln. Wir konnten in der Regel die Kilometerzahlen, die wir beim Stadtradeln erfahren, auch steigern. Dieses Jahr sind wir leider ein bisschen weiter runtergefallen wieder, aber werden auch nächstes Jahr sehen, dass wir wieder mehr Kilometer schaffen. Allerdings sind wir jetzt, auch wenn wir die fahrradfreundlichste Stadt vielleicht sind, sind wir natürlich nicht so weit, dass man sagen kann, hier ist alles toll, hier ist alles klasse. Wenn man mit niederländischen Städten sich das anguckt oder auch dänischen Städten, sind die uns noch weit voraus. Wir haben hier in Gesach noch vieles zu tun, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Gibt es in Gesach bestimmte Stellen, wo du sagst, hier müsste man direkt mal nachbessern oder das ist eine besondere Herausforderung für die Stadt?
Also was den Radverkehr angeht, haben wir einige Knotenpunkte, die wir noch uns angucken müssen. Das ist Bahnstraße, Bergedorfer Straße. Das ist bei uns der Bereich Eingang von der Einkaufsstraße bei der Post so rum, weil das auch ein Knotenpunkt ist für Schülerinnen und Schüler. Das ist ein Weg, der zu zwei weiterführenden Schulen führt, einmal zum Gymnasium und zur Gemeinschaftsschule, beide mit Oberstufe. Das bedeutet, dass auch viele Schülerinnen und Schüler da längs fahren. Da müssen wir auf jeden Fall noch was tun, auch um die Schulwegsicherung zu verbessern. Dann auch beim ZOB gibt es bei uns, wir haben einen zentralen Omnibusbahnhof. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, wie wir den Fahrradverkehr dort besser einbinden können. Wir sind im Moment dabei, aus der Oberstadt den Fahrradweg runter zum Wasser, zum Freibad und in die Unterstadt besser zu gestalten. Da werden wir nächstes Jahr auch eine neue Ampelanlage nochmal einbauen, sodass wir eine verbesserte Radwegeführung bekommen. Und wo wir auch gucken müssen, ist, dass wir die vorhandenen Radwege im guten Zustand erhalten und auch hier dann immer wieder Sanierungsmaßnahmen vornehmen.
Welche konkreten Ideen zur Verkehrswende auf dem Rad hast du für Gesach? Was wurde bereits umgesetzt und wie sehen die Pläne für die kommenden Jahre aus?
Umgesetzt haben wir einige Fahrradstreifen schon zur Verbesserung, gerade wenn man auch Hügel hat, dass man dann, wenn man den Berg hochfährt, als Fahrradfahrer gesicherter ist. Wir haben einige Fahrradstraßen ausgebaut. Wir haben größere Kreuzungen schon vorangebracht. Es gibt einen Fahrradentwicklungsplan, den wir vor ein paar Jahren mal erstellt haben, den wir jetzt auch weiter überarbeiten, wo einige Maßnahmen schon vorgenommen wurden. Es gibt auch manchmal so kleinere Maßnahmen, die wichtig sind, die man dann umsetzen kann, wie zum Beispiel Verbesserung des Straßenbelages oder auch mal, wenn eine größere Straße in eine andere Straße einmündet, dass man dann so rote Balken zieht, dass es klar ist, dass der Fahrradweg dort Vorrang hat. Und was wir allerdings hier in Gesert dann auch noch, wir haben umgesetzt, dass wir Fahrradboxen auch gerade am Zopp installiert haben, dass man dort sein Fahrrad abstellen kann und auch die E-Bikes aufladen kann mit Ladegeräten da drin. Wir haben diese kleinen Servicestationen in Gesert, ich glaube jetzt zurzeit 6 Stück, installiert an bestimmten Punkten beim Zopp, beim Rathaus, beim Freibad, allerdings auch bei Ausflugslokalen, sodass die Menschen, die dann da hinfahren, ihr Fahrrad entweder selbst Kleinigkeiten reparieren können oder Luft nachfüllen können.
Hm. Diese Servicestationen, wie sehen die aus? Was kann ich da erwarten?
Das sind einmal eine Luftpumpe praktisch dran und dann sind dort Schraubenzieher, Schraubenschlüssel und so, also dass man wirklich auch selbst Hand anlegen kann beim Fahrradreparatur. Also das hängt dann so mit so einem Draht, was man auch nicht so schnell abschneiden kann, da dran, sodass man das nutzen kann. Es gibt es jetzt in vielen Städten, die das jetzt schon haben. Das sind so etwas höhere Säulen und dort kann man das dann selbst ein bisschen reparieren beziehungsweise Luft nachfüllen.
Genau, ich hätte die Säulen gesehen, schon mehrfach. Ich habe die auch schon selbst benutzt, einfach um einmal so eine Schraube nachzuziehen, einmal um die Luft wieder mit in den Reifen zu pumpen. Also das ist tatsächlich so eine Säule, so eine blaue Säule.
Ja.
Und da sind alle Werkzeuge dran, an so einem Kabel dran, dass man die eben dann nicht so weit entführen kann.
Genau.
Und die Pumpe ist auch fest mit eingebaut, da kann man dann mit zwei Händen pumpen.
Ja. Genau, dass man da dann, und wie gesagt, die haben wir, also wir haben ja auch noch einen Stadtteil Grünhof-Tespelhude, also auch in Tespelhude haben wir sowas, wir haben es hier in Gesert selber, wir haben es auch an den Schulen, also Otto-Hahn-Gymnasium zum Beispiel, ist auch so eine Servicestation, also wir versuchen das schon ein bisschen breiter aufzustellen. Und eine größere Maßnahme, die wir im Moment planen, ist bei unserem ZOP eine Servicestation. Wir haben daneben eine Sporthalle, die hat eine Tiefgarage. Diese Tiefgarage wird zurzeit nicht mehr genutzt. Und da möchten wir gerne eine Fahrradservicestation einbauen, unten im Keller, das einmal total sanieren. Und dass man dann dort die Fahrräder abstellen kann, so wie am Bahnhöfen auch, so mit so einem Drehkreuz, dass man da dann auch die sicher die Fahrräder abstellen kann. Wir möchten das mit eigenem Personal, aber mit Personal von einer Qualifizierungsgesellschaft dann auch tagsüber bestücken, dass man dort vielleicht auch kleinere Reparaturen vornehmen lassen kann oder mal das Fahrrad säubern kann, so dass man dann morgens das Fahrrad hingibt, dann mit dem Bus zur Arbeit fahren kann. Wenn man abends wiederkommt, kann man das Fahrrad rausholen. Wir sind auch am Überlegen, ob wir dort Lastenfahrräder anbieten können, dass wir dort auch Leihfahrräder anbieten können, sodass wir dort wirklich so eine umfangreiche Servicestation aufbauen. Da sind wir im Moment gerade dabei in der Planung und wollen das gerne nächstes Jahr umsetzen.
Mhm. Genau, Stichwort Leihräder oder Lastenräder. Also ich weiß, in Hamburg gibt es ja auch ein großes Radleihnetz und da gibt es dann auch an einigen Punkten tatsächlich Lastenräder auszuleihen. Ich denke mal, das Angebot wird auch wahrgenommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man erstmal verstanden hat, dass ein Lastenrad auch nützlich ist, dass man dann häufiger das auch mal ausleiht.
Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass wir so Lastenräder zum Ausleihen, aber auch vielleicht einen Service anbieten, weil der ZOP und diese Servicestation gleich nebenan der Einkaufsstraße wären. Ob man dann guckt, dass wir dort auch einen Lieferservice mit anbieten mit so einem Lastenfahrrad, dass die Menschen dann, dadurch, dass wir auch 90 Meter Höhenunterschied haben, ja in Gesert von der Oberstadt zur Unterstadt, dass man mit dem Fahrrad in die Einkaufsstraße fahren kann, dort sein Fahrrad abstellen kann, einkaufen gehen kann und dass die Einkäufe dann mit dem Lastenfahrrad über so einen Kurierdienst nach Hause gefahren werden, noch am gleichen Tag und man selber dann nicht gerade für ältere Menschen, den Einkauf dann selber hochfahren muss. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir sind da in der Überlegung, das umzusetzen. Und das wäre vielleicht auch ein gutes Angebot für die Wirtschaft, weil bei Amazon können Sie bestellen, aber Sie kriegen es erst nächsten Tag. Hier wäre es so, Sie gehen ins Geschäft, kaufen ein und kriegen es am gleichen Tag.
Ja, das klingt gut. Gefällt mir die Idee. Und ja, ich meine, solche professionellen Lastenräder, die kann man ja auch mit E-Motor versehen.
Ja, genau.
Und dann kann man eben auch da diese 50, 60, 70 Meter Höhenunterschied relativ einfach bewältigen, selbst mit einem vollbeladenen Lastenrad.
Genau, also das wäre dann natürlich auch E-Mobilitätsunterstützt.
Genau, also, ohne Unterstützung habe ich den Richtweg auch schon versucht, und aber mit Lastenrad oder mit Anhänger am Fahrrad macht das keinen Spaß.
Ja, also es geht, wenn man alleine so hochfährt, das mache ich auch. Ich habe auch noch eins ohne elektrische Unterstützung und fahre den Richtweg dann auch ab und zu mal hoch. Es ist nicht ganz einfach, aber wenn man auch noch bepackt ist und wenn man dann Einkauf hat, ist es schon schwierig. Und das ist vielleicht dann ein gutes Angebot. Und wir helfen noch Menschen, die vielleicht wieder in Arbeit kommen wollen, auch darüber, dass die dann einen geregelten Arbeitstag haben und dann so auch vielleicht wieder andere Arbeitsmöglichkeit finden. Und also von daher hoffe ich, dass das so eine Win-Win-Situation ist. Einmal für die Unternehmen in der Stadt, dass man dann nicht mehr vielleicht so viel im Internet kauft, sondern wirklich wieder auch in die Einkaufsstraße geht und sagt, Mensch, das ist doch toll, ich treffe da Menschen, ich kann auch nochmal einen Kaffee trinken gehen und kaufe ein und muss es nicht alles selber hochschleppen. Und wir müssen nicht mehr mit dem Auto dann in die Stadt fahren zum Einkaufen, sondern man kann wirklich das Fahrrad nehmen. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass es jetzt auch diese größeren Lastenfahrräder gibt.
Ich hatte noch ein paar Punkte zu dem Thema Radfahrfreundlichkeit hier in Geesthacht. Da hatte ich zum Beispiel das Thema Radwege bzw. fahrradfahrerfrei, diese kleinen Schilder.
Ja, also wir haben auf der einen Seite an den großen Bundes- und Landesstraßen Radwege, die dann auch gesondert sind. Und wir versuchen in Geesthacht dann aber auch Fußwege, wie auch sogar unsere Einkaufsstraße, dass wir dann die Fußwege freigeben für Fahrradfahrende und dass man dann auch mit dem Fahrrad auf den Fußwegen fahren kann. Man sollte dann natürlich auch immer, wenn es geht, auf der rechten Seite fahren. Je nachdem, wenn es natürlich nur einen größeren Fußweg gibt, dann machen wir auch das Fahrradfahren frei für beide Seiten. Und ich möchte nur dann auch darauf appellieren, dass natürlich auch die Fahrradfahrer dann ein bisschen Rücksicht nehmen sollten auf die Fußgängerinnen und Fußgänger. Gerade wenn man auch mit einem Elektrofahrrad oder mit einem Pedelec unterwegs ist, hat man eine Geschwindigkeit, die dann doch meistens höher ist. Und das ist schon schön, wenn man dann ein bisschen auch auf die Fußgänger Rücksicht nimmt, die ja auf dem Fußweg dann auch sind. Wir haben in der Regel in Geesthacht die Einbahnstraßen auch entgegengesetzt für Fahrradfahrer freigegeben. Also auch hier eine Unterstützung für die Fahrradfahrenden. Und wir sind auch dabei, dass wir immer mal wieder gucken, ob wir Fahrradstraßen einrichten können. Aber hier sind die Hürden in Teilen auch sehr hoch durch die Straßenverkehrsordnung.
Ja. Dann mal kurz in den Fahrradstraßen. Für Hörer, die das vielleicht nicht so kennen, weil Fahrradstraßen ja auch nicht überall geläufig sind. Was zeichnet Fahrradstraßen aus?
In der Fahrradstraße haben die Fahrradfahrer Vorrang. Die Autos dürfen dann auch nur Schrittgeschwindigkeit eigentlich fahren. Wir haben jetzt bei uns die eine Fahrradstraße, die wir haben, auch zu einer Einbahnstraße gemacht, weil wir parkende Fahrzeuge haben und dann Autoverkehr. Und die Fahrräder dürfen dann auch entgegengesetzt der Einbahnstraße fahren. Und hier ist aber klar der Vorrang für die Fahrradfahrer.
Ich habe gelesen, dass es Planungen gibt oder eine Bewerbung dafür, dass man einen Radschnellweg von Geesthacht nach Hamburg bauen möchte. Wie sieht es da aus? Was hat es damit auf sich?
Es gab jetzt Untersuchungen, wie ein Radschnellweg von Geesthacht nach Bergedorf umgesetzt werden kann, weil von Bergedorf ist dann zur Hamburger Innenstadt dann ein weiterer Radschnellweg ja schon teilweise fertig, sodass man dann von Geesthacht über diesen Schnellweg über Bergedorf dann nach Hamburg reinfahren kann. Da ist der Kreis Herzogtum Lauenburg auch sehr stark involviert, der die Planung auch vornimmt. Das ist ein Teil auch von der Metropolregion. Und der Kreis Herzogtum Lauenburg ist federführend, weil wir dann noch zwei Kommunen und auch Bergedorf dann mit haben, wo dieser Radschnellweg längs gehen soll. Es gibt eine favorisierte Strecke, die von Geesthacht über Escheburg-Börnsen nach Bergedorf führt, an der ehemaligen B oder nicht an der ehemaligen, an der B5 längsführend. Gibt aber auch Überlegungen, dass man den Radschnellweg dann nicht durch die Orte zieht, sondern parallel zur Autobahn bis Bergedorf führt und dann im Bergedorf wieder auf den Radschnellweg nach Hamburg in die Innenstadt führt. Da sind wir im Moment gerade in Verhandlungen und Diskussionen auch mit Escheburg und Börnsen, welchen Verlauf wir dort nehmen. Aber wir sind da uns einig, dass wir eigentlich diesen Radschnellweg haben möchten. Ja. Und gucken, wie wir ihn jetzt umsetzen können, was dann auch natürlich bedeutet, dass so ein Radschnellweg eine Beleuchtung braucht. Der muss auch dann im Winter geräumt sein. Ja. In Geesthacht selber räumen wir unsere Fahrradwege von Schnee und Eis, jeweils die Fahrradwege alle. Mhm. Und das muss dann natürlich erst recht bei so einem Radschnellweg gesichert sein.
Genau. Und gerade an der Autobahn? Gibt es dann irgendwie eine Schallschutzwand oder sowas, dass man eben nicht direkt neben der Autobahn dann?
Das befürchte ich, nein. Ich glaube nicht, dass es eine Schallschutzwand geben wird, aber es wird, und das ist ja auch wichtig, dann natürlich eine schön asphaltierte Strecke geben, wo man dann auch relativ zügig fahren kann. Das ist dann der Vorteil von dieser Strecke.
Genau, breit und ohne Kreuzung.
Dann auch für mit gegen, also dass wirklich zwei Spuren sind. Ja. Das wäre bei der anderen Lösung nicht ganz so gebracht. Da würde man teilweise auch durch Wohngebiete dann das führen, aber immer so, dass man weg ist vom Autoverkehr.
Okay, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Die Frage ist, geht die Umsetzung deiner Vorhaben schnell genug voran? Und wenn nicht, was hindert dich an der Umsetzung?
Also manchmal würde ich gerne schneller vorankommen und würde ich auch gerne mehr machen. In Teilen ist die Straßenverkehrsordnung leider immer noch ein Hindernis. Das ist in anderen Ländern anders. Niederlande, Dänemark, die haben ganz klar eher den Vorrang auch auf Fahrräder gesetzt. Hier ist immer noch das Auto sehr stark im Fokus in Deutschland, so dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Fahrradstraße installieren möchte, muss ich nachweisen, dass mehr Fahrräder als Autos diese Straße nutzen. Ja. Ist manchmal dann schwierig, weil ich das ja erst schaffen will, dass die Fahrräder da fahren sollen. Und ich muss erstmal ein Angebot schaffen, damit die Fahrräder oder die Fahrradfahrenden das dann auch annehmen. Und da würde ich mir mal gerne wünschen, dass man den Kommunen mehr Freiheiten gibt, dass die auch selber handeln können. Wir sind dann immer noch, dass wir die Landesbehörden mit einschalten müssen, wenn wir sowas umsetzen wollen. Und die oftmals dann sagen, das geht nicht, weil laut Straßenverkehrsordnung bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Das wäre schön, wenn man uns da mehr Freiheiten geben würde.
Okay, hängt also viel an der Straßenverkehrsordnung?
Ja, und manchmal auch Anwohnende, die dann auch nicht unbedingt möchten, dass der Fahrradverkehr dann direkt bei ihnen vorbeigeht. Aber das ist bei uns in Geesthacht zum Glück weniger der Fall.
Ja. Da ist aber die Frage, möchte man den Radverkehr an seinem Haus vorbei haben oder den Autoverkehr oder den Bahnverkehr? Immer schwierig.
Ja, es ist im Moment so eine, teilweise so eine Stimmung, so man möchte gerne den Bahnverkehr haben, man möchte auch den Radverkehr haben, aber bitte nicht bei mir vor der Tür.
Genau, das ist dieses, dieses Not in my backyard.
Ja.
Das Standardproblem.
Das, da müssen wir einfach gucken, wenn wir auch eine Veränderung haben wollen, dann müssen wir auch damit leben, dass es vielleicht dann andere Strecken gibt, die dann mehr belastet sind.
Welche Alternativen haben die Bürgerinnen und Bürger zum Fahrrad und wie förderst du diese?
Bei uns in Geesthacht gibt es natürlich die Alternative des Busverkehrs, Fußgängerverkehr. Gibt ja auch manchmal Möglichkeiten, dass ich anstelle des Fahrrads dann doch zu Fuß gehe. Da muss ich dann aber auch appellieren, wenn Fahrradfahrer dabei sind, dass die Fahrradfahrenden dann halt Rücksicht nehmen. Der ÖPNV ist hier bei uns, der Busverkehr ist eine Alternative. Wir haben mindestens in der Stadt, versuchen wir fußläufig schnellstmöglich den Bus erreichbar zu machen und mindestens einen Stundentakt dann zum ZOP. Vom ZOP aus haben wir teilweise 10 Minuten Takt nach Bergedorf. Und größere Strecken oder andere Strecken haben wir teilweise hier auch einen Halbestundentakt mit dem Bus, dann immer von den Stadtteilen zum Zopp da umsteigen, um dann nach Bergedorf oder Laumburg zu kommen. Wir investieren knapp 1 Million Euro jedes Jahr hier für diesen ÖPNV, fürs Busangebot und versuchen auch dieses Busangebot immer zu erweitern und zu verbessern.
Geesthacht ist dann ja auch ein bisschen der, sagen wir mal so, der Vorknotenpunkt für die Dörfer hier, für die umliegenden Dörfer. Wie kommt man aus den Dörfern nach Hamburg rein?
Ja, das könnte zum Teil noch besser sein. Der überregionale Verkehr wird ja vom Kreis dann bestellt. Sind zum Beispiel im Moment dabei, dass wir gerne auch eine Busverbindung von Geesthacht über Hohenhorn nach Aumühle möchten und dort auch eine bessere Taktanbindung, die jetzt phasenweise als Erprobung auch schon vorgenommen wird, weil man in Aumühle dann auch wieder in die S-Bahn steigen könnte. So binden wir dann auch die Orte Hohenhorn und Dassendorf mit ein. Und von daher glaube ich aber, gerade auch der Busverkehr am Wochenende nach Schwarzenbeck müsste nochmal verbessert werden. Die Direktanbindung nach Laumburg läuft gut, aber Schwarzenbeck ist am Wochenende sehr ausgedünnt. Da muss man dann über Bergedorf fahren, was nicht so attraktiv ist.
Wie sieht es aus mit solchen individuellen Modellen, dass man sagt, okay, ich hab so einen Anruf-Sammeltaxi, Carsharing-Angebote, irgendwie sowas? Ist sowas in Geesthacht möglich, angedacht, geplant?
Also, wir hatten Carsharing-Modelle hier in Geesthacht schon mal versucht zu etablieren. Wir haben mit Unternehmen gesprochen, ob man das hier anbieten kann. Die Unternehmen haben in der Regel erstmal Nein gesagt, weil das Angebot hier zu wenig angenommen wird. Das hat man sehr häufig in den großen Städten, wo die Menschen dann auch kein Auto haben. Da wird es viel genutzt. In den kleineren Städten wird es dann wenig genutzt, weil die meisten Menschen eh ihr Auto haben und dann das Auto, was sie eh haben, auch nutzen. Und man verzichtet dann doch weniger aufs eigene Fahrzeug. Von daher ist leider die Resonanz, was Carsharing angeht, nicht ganz so groß. Solche Angebote wie, ich glaube, es ist Ahrensburg, die so ein Angebot haben, so ein Rufbus, der dann zum Bahnhof fährt. Das ist ja ein Projekt des HVVs, mit den Kreis- und Bundesmitteln gefördert. Kriegen wir hier im Moment auch nicht hin, weil wir keine Bahnstation haben. Das ist immer dort, wo man dann zu einer Bahn fährt. Wir haben keine Bahn, deswegen kriegen wir es nicht. Das ist leider hier in Geesthacht im Moment so noch nicht angeboten und ich glaube im Moment auch nicht, dass wir das in naher Zukunft bekommen werden. Wir müssen halt wirklich gucken, dass wir unser normales Busangebot so gut ausbauen, dass man das dann nutzt. Was aber in Geesthacht auch schon gut genutzt wird, das muss man auch sagen. Also dieses Stunden- und halbe Stunden Angebot wird von den Geesthachterinnen und Geesthachtern dann schon sehr gut genutzt.
Okay, ja, das ist natürlich, ich glaube auch, das ist so ein Problem. Viele Angebote könnte man machen. In Großstädten hat man eben genug Menschen ohne Auto. Da kann man dann so Carsharing-Angebote und sowas gut umsetzen. Die haben auch dann meistens bessere Bus- und Bahnanbindungen. Und es muss wahrscheinlich immer irgend so eine Keimzelle geben, wo man dann darauf aufsetzen kann und sagen kann, okay, hier hat man jetzt viele Fahrräder, jetzt braucht man weniger Autos und jetzt greifen andere Gesetze oder andere Regelungen, dass man da dann eben auch wirklich weiterkommt und nicht sagt, okay, ich bin jetzt nicht in diesem Fördertopf drin, weil einfach zu wenig Fahrrad gefahren wird, keine Bahnlinie da ist oder irgendwie sowas.
Ja, und wenn ich natürlich in den größeren Städten bin, wenn ich ein gutes S- und U-Bahn-Angebot habe oder auch Straßenbahn und ich weiß, die fahren alle 10 Minuten, dann mache ich mir keine Gedanken, wann muss ich fahren, sondern ich gehe einfach los und weiß, ich warte vielleicht 3 oder 4 Minuten. Muss ich 20 Minuten warten, dann wird es schon unattraktiv. Und das ist natürlich dann in den größeren Städten, dann brauche ich auch kein Auto, weil ich weiß, ich kann sehr schnell überall hinkommen. Und das ist in den kleineren Städten natürlich dann nicht der Fall. So, ich kriege auch kein Busangebot hin, das alle 10 Minuten in Geesthacht an jeder Stelle irgendwo ein Bus fährt, weil der fährt einfach dann zu häufig leer, weil auch nicht die Masse an Menschen da ist, die den dann füllt. Und das ist ja auch das Problem auf den Dörfern. Wenn da 500 Menschen wohnen, dann kann ich nicht alle 10 Minuten da einen Bus durchfahren lassen, weil gar nicht genügend Menschen da sind, die das nutzen können. Das habe ich natürlich in einer Millionenmetropole, sieht das anders aus. Deswegen glaube ich, müssen wir wirklich individuell gucken, wo können wir den Radverkehr noch voranbringen. Ich glaube, dass die Pedelecs uns da ein ganzes Stück wieder voranbringen, weil es einfach schneller geht, damit zu fahren. Es ist leichter. Wir ermuntern die Menschen eher mal aufs Rad umzusteigen. Ich kann auch größere Strecken damit absolvieren. Ich kann auch mal eben 10 Kilometer mit dem Pedelec fahren, was ich vielleicht mit einem normalen Fahrrad nicht machen würde.
Genau, also ich kenne das auch. Also mit Pedelec kommt man ja entweder auf kurzen Strecken schneller voran, auch auf langen Strecken kommt man schneller voran und oder man fährt auf langen Strecke einfach gemächlich mit Unterstützung, kommt eben auch nicht verschwitzt an. So nach 10, 20 Kilometern ist man immer noch frisch.
Genau.
Wenn man das dann einstellt, das Fahrrad. Oder wenn eben eine Steigung ist, wie hier zum Beispiel diese 50, 60 Meter Anstieg, wo man dann doch ziemlich in die Pedale treten muss, um oben anzukommen.
Ja.
Und das hat man dann einmal und dann hat man gar keine Lust mehr überhaupt irgendwie mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren.
Also ohne Unterstützung. Ich kenne hier in Gesagt auch welche, die in Hamburg City Nord arbeiten und die haben sich ein Pedelec geholt und fahren jetzt wirklich auch von Gesagt dort mit dem Fahrrad hin.
Bis zur City Nord?
Ja. Nicht schlecht. Also das ist aber
respektabel.
Der sagte auch, das macht er erst, seitdem er ein Pedelec hat. Mit einem normalen Fahrrad hat er es nicht gemacht. Also
ja, verstehe ich.
Man ist einfach schneller, man ist zügiger und das ist, finde ich, schon gut.
Ja, wenn man 2 Stunden Pendelweg pro Richtung hat, ist das schon,
schon herausfordernd. Aber auch da gibt es Menschen, die es machen und das finde ich toll. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich auch hier im Rathaus Kolleginnen und Kollegen, die dann auch übers Stadtradeln zum Fahrradfahren gekommen sind, die erst gesagt haben, ich fahre nie und Fahrradfahren nee und auch aus der Oberstadt dann in der Oberstadt wohnen. Und die sind dann über Stadtradeln zum Fahrradfahren gekommen, haben sich jetzt ein Pedelec geholt und fahren ganz häufig jetzt auch zur Arbeit mit dem Fahrrad und sagen, Mensch, es ist doch herrlich. Und dadurch kommt man auch so ein bisschen weg vom Auto.
Bevor wir ganz ins Plaudern verfallen hier, habe ich noch ein paar Hörer und Hörerinnen Fragen. Also die erste Frage wäre, wann wird es endlich flächendeckend durchgehende Radwege in Ortschaften und auch an Landstraßen geben, die nicht plötzlich enden?
Ich befürchte, dass das noch ein bisschen dauern wird, gerade was die Landstraßen angeht, weil das ja auch dann an Bundes- und Landesstraßen die Länder dafür zuständig sind, die Bundesländer und auf Kreisstraßen die Kreise. Und oftmals nicht genügend Geld vorhanden ist, um in den Radverkehr zu investieren. Also aus meiner Sicht müsste mehr Geld in den Radwegebau gesteckt werden. Und wir müssten dort eigentlich einen flächendeckenderen Ausbau hinbekommen. Da befürchte ich nur, dass die Länder und die Kreise da andere Prioritäten in Teilen setzen oder nicht so viel Geld haben, dass man das umsetzen kann. Aber wünschenswert wäre es, und dass man dann vielleicht auch Radwege, die gerade auch an solchen Bundes- und Landesstraßen sind, ein bisschen abseits von der Straße baut und dann vielleicht auch als Radschnellwege. Weil das, glaube ich, würde uns nochmal wieder ein Stück voranbringen, dass man auch dann vielleicht mal längere Strecken überbrückt.
Ja, das gibt es ja auch in den Niederlanden. Im Prinzip, die haben komplett vom Straßenverkehr oder in großen Teilen vom Straßenverkehr separates Radwegenetz, wo man immer so Knotenpunkte hat. Dann kann man von Knotenpunkt zu Knotenpunkt fahren. Da sind dann Wege, die teilweise auch quer durch die Felder führen. Also teilweise wirklich sehr, sehr schöne Strecken. Oder eben auch Abkürzungen, wo man mit dem Auto gar nicht irgendwie so schnell hinkommt. Da muss man längere Umwege fahren, über Brücken rüber. Also, und dann hat man an jedem Knotenpunkt also eine kleine Karte, kann man gucken, wo will ich denn hin und zu welcher Nummer muss ich jetzt als nächstes fahren. Das wäre, glaube ich, so auch mein Traum. Da war ich vor 10 Jahren mal und habe gedacht, super, das hätte ich auch gerne.
Also das könnte ich mir auch so vorstellen. Und dann müssen wir aber auch sicherstellen, dass die Radwege dann gepflegt werden. Also wir haben es jetzt auch ja teilweise schon, dass wir Radwege ausgeschildert haben. Und wenn man dann dort aber fährt, man teilweise durch Gebüsch durchfahren muss,
ja,
das macht das Ganze dann auch nicht attraktiver. Also ich glaube, wir müssen auch sehen, dass wir einen gewissen Standard für die Radwege bekommen, der es auch attraktiv macht. Das heißt nicht, dass es immer Asphalt sein muss, aber dass man nicht durch tiefe Schlaglöcher fahren muss oder
über Baumwurzeln.
Baumwurzeln oder Äste einem ins Auge stechen und man immer gucken muss, wie fahre ich da drum oder wie ducke ich mich. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht nur neu bauen, sondern die Unterhaltung, das wird auch nochmal eine Rolle spielen.
Gedenken Sie, andere Bürgermeister, von mehr Einsatz zu besserer Radinfrastruktur und zur Behebung von Mankos zu überzeugen?
Wir sind jetzt auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Austausch, wie wir auch gerade jetzt bei uns im Kreis Herzogtum Naumburg dort einen guten Fahrradverkehr vielleicht herstellen können, sodass wir auch gegenseitig uns auch beraten und darüber reden, wie machst du das, wie kann man den Radverkehr noch verbessern. Und auch gerade mit unserer Nachbarstadt Lauenburg gibt es jetzt so einen Austausch, dass man mal guckt, wie macht ihr das, was machen wir und wie können wir vielleicht auch den Elbe-Radweg noch weiter verbessern.
Genau, das ist ja auch so dieser Sprung von der eigenen Kommune so zu den Nachbarn, gucken, wie kann man jetzt Verbindungen bauen, bringt ja nichts, wenn man nur so eine kleine Insel baut, die Radfahrerparadies ist und dann kommt man aber nirgendwo anders mehr hin.
Genau, deswegen sind wir auch mit den Orten drumherum jetzt im Gespräch. Wir machen, es gibt so ein Stadt-Umland-Konzept von der Stadt Geesacht mit den Orten drumherum, dass wir jetzt auch sagen, wir wollen mal gucken, wie können wir den Radverkehr hier in dieser Region praktisch verbessern.
Wie sollte man auf Falschparker, zum Beispiel auf Radwegen, reagieren?
Also wenn man die Menschen antrifft, sollte man sie, glaube ich, mal ansprechen und in den meisten Fällen gelingt einem das eigentlich auch ganz gut, wenn man höflich sagt, hier, entschuldigen Sie bitte, Sie stehen hier auf dem Fußweg, auf dem Radweg, Sie behindern andere, stellen Sie sich doch bitte auf die Straße. Die meisten haben Verständnis, wenn man dann angepöbelt wird, muss man vielleicht einfach weggehen. Und ansonsten ist auch die Möglichkeit, dass man dann ein Foto macht und die Menschen anzeigt bei der Polizei und im Zweifel sonst auch, wenn es hier bei uns in Geesacht ist, bei uns in der Verwaltung. Wir brauchen natürlich immer auch ein Foto, damit wir nachweisen können, dass die Person mit dem Kraftfahrzeug dann falsch gestanden hat. Aber das ist auch möglich, dass man die Menschen dann anzeigt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich persönlich mache das auch sehr häufig, dass ich Menschen oder Fahrzeuge dann Leute anzeige, weil ich glaube, anders kriegt man da teilweise nicht das ins Bewusstsein, dass sie einen Fehler machen, sondern manche denken immer noch, die Straße ist nur für die Autos da. Und die Fuß- und Radwege sind dann die Parkplätze und das ist natürlich falsch. Und deswegen müssen wir, glaube ich, da auch wirklich den Mut haben, auch manchmal zu sagen, so den zeige ich jetzt an.
Ja, dazu gibt es ja auch teilweise irgendwie Apps, wo man im Prinzip einfach nur ein Foto macht, kurz eine Beschreibung dazu schreibt und das dann direkt an irgendeinen Dienst dahinter schickt.
Müssten wir bei uns auch nochmal gucken, ob wir vielleicht sowas auch anbieten, ja.
Ja, da ist die Frage, das ist ja auch mal so, ja, Bildrechte und
Sie müssen, wenn es geht, keine Personen mit aufnehmen, ja. Weil bitte nicht dann noch ein Bild mit der Person nach dem Motto, ich zeige auch, der war es, weil dieses ist anders ja als wenn Sie zu schnell fahren mit dem Auto, dann ist das ja eine persönliche Sache. Hier ist es ja der Halter, der dann bestraft wird. Und der Halter, darüber gibt es das Nummernschild. Und das Nummernschild, das dürfen Sie schon aufnehmen.
Genau, ich denke, das ist ja rechtlich eigentlich relativ eindeutig, aber entweder man hat Hemmungen, das Foto auch aufzunehmen, wo dann das Nummernschild drauf ist, weil man sagt, okay, Datenschutz, oder man nimmt eben zu viel auf mit Fahrer dabei.
Gut, aber in der Regel ist der Fahrer dann ja nicht da.
Ja.
Und man sollte natürlich auch nicht dann Fußgänger, die gerade dabei sind, auch mit aufnehmen. Aber das geht in der Regel. Also und wie gesagt, wir werden es nur nicht, also bei uns in Gestadt selber geht natürlich auch schon das Ordnungsamt und ahndet das, aber wir können auch nicht überall sein.
Nee, klar. Warum stehen manchmal Verkehrsschilder mitten auf Radwegen?
Eine gute Frage.
Ja.
Also bei uns ist es so, dass wir versuchen schon, keine Verkehrsschilder auf Radwege aufzustellen. Manchmal ist die Aufstellfläche allerdings so gering, dass das dann nicht immer unbedingt zu vermeiden ist. Aber dann muss man sich auch überlegen, ist das eigentlich dann, wenn so wenig Aufstellfläche ist, der richtige Weg, auch dort einen Radweg einzurichten oder ob es dann nicht Sinn macht, einen Fußweg zu nehmen, fahrradfahrerfrei. Und wenn das dann der Fall ist, dann muss ich aber allerdings als Fahrradfahrer auch da ein bisschen aufmerksamer fahren und muss auch damit rechnen, dass vielleicht mal irgendwas im Wege steht. Wir versuchen es zu vermeiden.
Sind an Radwegen bzw. Fahrradständern Ladepunkte für E-Bikes geplant?
Also wir gucken, dass wir gerade dann, auch wenn wir die Fahrradboxen haben, dass wir da Ladepunkte mit reinnehmen. Wir werden sicherlich mal gucken müssen, ob es, ich muss es ja irgendwo abschließend machen. Und muss man dann mal gucken, ob man vielleicht so kleine Fächer noch mit aufstellt an bestimmten Orten, wo viele Fahrräder abgestellt werden. Wir werden es nicht an allen Abstellpunkten oder an allen Bushaltestellen zum Beispiel hinbekommen. Aber es gibt ja Bushaltestellen, die so zentral sind, dass viele mit dem Fahrrad dahin fahren und dann morgens den Bus nehmen, um zur Arbeit zu fahren. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir da nochmal gucken, ob wir da dann auch so Ladepunkte mit einrichten.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man so Radwanderwege hat, so der Elbe-Radweg, dass man dann sagt, okay, hier ist ein Café, bin ich mal wirklich eine Stunde oder zwei. Hier kann ich das Fahrrad auf einer längeren Tour einfach mal anstecken und von da aus weiterfahren.
Aber ich glaube, dass wir, wenn man dort in den Cafés oder auch in den Restaurants nachfragt, ob man das dann anschließen kann, dass die meisten das eigentlich auch zulassen. Einfach mal sonst auch fragen, ob man da mal aufladen kann. Und ich glaube, wenn man da was isst und trinkt und sich aufhält, werden die meisten auch damit kein Problem haben.
Ja, ich denke auch, da ist noch viel, wo man sich irgendwie auch zwischenmenschlich weiterentwickeln kann. Und auch gerade jetzt mit dem Aufkommen und die Anzahl von Pedelecs steigt ja ständig an. Also vor 10 Jahren waren die noch ziemlich selten und von Jahr zu Jahr sehe ich mehr auf den Straßen und Radwegen.
Ja, und viele Restaurants oder Cafés stellen sich ja auch auf Radfahrende ein und werben ja auch darum. Und gerade dann, finde ich, kann man auch gerne die fragen, ob man dann da mal, weil so teuer ist dann das für den Unternehmer, glaube ich, auch nicht.
Genau. Oder auch mal fragen, ob man einfach so eine Service-Säule aufstellen kann vielleicht. Was kosten die?
Oh, da bin ich jetzt, das ist jetzt gerade, das kann ich nicht sagen, okay. Aber es hält sich im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, deswegen, wir stellen immer wieder ein paar neue dazu auf. Gucken natürlich auch, dass wir uns Punkte dann nehmen, wo auch mehr Menschen sind, die dann das nutzen können. Also wie zum Beispiel vorm Rathaus, da ist auch die Polizei, da steht sowas beim Zorb, Schule, also wo auch Fahrradfahrende dann in der Regel sich aufhalten.
Ja, da wir gerade über E-Mobilität gesprochen haben, beziehungsweise über Pedelecs, gibt es natürlich auch jetzt immer mehr auf den Straßen elektrisch betriebene Fahrzeuge in größerer Form, Elektroautos. Und das ist in den letzten 2-3 Jahren, habe ich das persönlich gesehen, dass es wirklich immer und immer mehr Elektroautos gibt. Wir selbst haben auch ein Elektroauto und hatten anfangs keine Möglichkeit, das zu Hause zu laden. Und jetzt sind wir immer irgendwo beim Einkaufen, haben das einmal angestöpselt oder sind mal an die Schnellladesäule bei der Tankstelle gefahren. Dann musste man sich eine Stunde ins Auto setzen oder da spazieren gehen, manchmal in einer nicht wunderschönen Umgebung. Und was ich dann gesehen hatte mal, es gibt Orte in der Umgebung, wo auch wirklich in so ziemlich jedem Wohngebiet so zentral eine Ladesäule aufgestellt wurde von den Stadtwerken.
Das heißt, man kann als Anwohner im Prinzip einmal die Woche oder zweimal oder alle zwei Wochen sein Auto dort parken, abstellen, über Nacht einmal laden und dann ist das Auto wieder für ein, zwei, drei Wochen zum Pendeln frisch und aufgeladen und gefüllt. Und man braucht keine eigene Infrastruktur zu Hause aufbauen, keine eigene Wallbox, das kostet ja alles Geld. Man sollte nicht zur Miete wohnen, damit das vernünftig funktioniert, sonst hat man den Vermieter oder irgendwelche Probleme, einfach das einfach alles anzubinden und aufzubauen.
Wir in Gesert haben ja schon vor 6 Jahren, glaube ich, angefangen, die ersten Ladesäulen in der Stadt aufzustellen. Wir haben am Anfang die Ladesäulen dahingestellt, jetzt hier zum Beispiel beim Rathaus, in der Innenstadt, bei den Parkplätzen, wenn man einkaufen geht, dass man dann die Fahrzeuge laden kann, weil damals das auch so war, dass meistens erstmal Eigenheimbesitzer, die dann auch eine eigene Wallbox hatten, gefahren sind. Wir sind jetzt dabei, dass wir das Netz weiter ausweiten, auch, so wie Sie eben gesagt haben, in die Wohnstraßen hinein, sodass wir auch dort in den eigenen Gebieten dann Ladesäulen hinstellen. Wir haben jetzt gerade Westhafen, das ist ja gerade ein großes neues Baugebiet bei uns. Da haben wir auch jetzt die ersten Ladesäulen aufgestellt. Wir werden aber auch in der Oberstadt gucken, dass wir dort Ladesäulen aufstellen. Wir werden weitere Schnellladesäulen hier in Gesert bekommen, das dann aber oftmals auch bei Einzelhändlern, so dass man dann auch in der Zeit einkaufen gehen kann, was ja vielleicht auch nicht eine schlechte Idee ist. Wenn man einkaufen geht, dauert das ja meistens schon so eine halbe Stunde. Ja. Wenn man einen größeren Einkauf macht, in der Zeit dann über die Schnellladesäule, habe ich das Auto ja doch schon recht weit aufgeladen wieder. Also die Infrastruktur wird auch bei uns weiter ausgebaut in den nächsten Jahren und das wird auch schneller gehen jetzt, weil es auch einfach immer mehr Fahrzeuge gibt.
Ja, das klingt auch sehr gut und das gibt ja auch Anreize, dann wirklich ein Elektroauto zu kaufen.
Ja.
Weil es gerne auch ein Argument ist, ich kann kein Elektroauto kaufen, ich kann es nicht zu Hause laden.
Ja.
Und bei der Arbeit kann ich es auch nicht laden und wo soll ich es denn laden?
Also wir haben auch teilweise jetzt Firmen, die das schon selber anbieten, auch für ihre Mitarbeitenden. Also auch da ist eine Entwicklung.
Zum Abschluss, hast du eine abschließende Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich würde gerne alle doch bitten und auffordern, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt. Ich habe das Gefühl, dass diese Rücksichtnahme immer mehr schwindet und gerade auch die Fußgängerinnen und Fußgänger oftmals so wahrgenommen werden, die können ja mal eben beiseite gehen, gerade jetzt auch mit Pedelecs und die Fahrradfahrenden möchten, dass die Autofahrer Rücksicht nehmen auf die Fahrradfahrer, weil sie einfach die Schwächeren sind. Und so geht es den Fußgängerinnen und Fußgängern auch. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Rücksichtnahme betreiben und auch ein bisschen gucken und auch mal sagen, okay, ich lasse den anderen auch gerne mal vor, dann können wir da entspannter uns fortbewegen. Und das würde ich schon mir wünschen, dass wir hier wirklich mal wieder hinkommen und so das, was wir früher mal hatten, auch mal vorlassen. Das würde ich mir schon wünschen. Und auf der anderen Seite, dass man sich vielleicht wirklich ab und zu mal überlegt, muss ich das Auto nehmen oder kann ich nicht doch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen.
Gut, danke, das war's dann.
Schön, vielen Dank.